Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 8. Juni auf Rabe. Gut möglich, dass dieser 8. Juni in die Geschichte eingehen wird. Vielleicht nicht hier, aber in Britannien.
The Labour Party, which is guaranteeing 95% of taxpayers will pay no extra tax, but is asking the best off and the largest companies to pay a bit more to fund our hospitals, police, schools, decent pensions and childcare, to invest in good jobs and a growing economy for the many, not the few.
Er verspricht eine Stärkung des Service Public, Jobs und Steuererhöhungen für die Superreichen. Er verspricht viel und ist gleichzeitig vielversprechend. Jeremy Corbyn ist der Herausforderer von Premierministerin Theresa May und könnte heute die Wahlen in Britannien gewinnen. Wir porträtieren die neue Ikone der Linken. Danach tönt es bei uns so. Was hier ziemlich brav und harmlos tönt, tönt ganz anders, wenn es von den größten Fans gesungen wird. Wenn die Ultras der Berner Young Boys im Wankdorf «Habet nach am Bänkli» singen, dann erzittern die Stadionmauern. Das Kino Rex und wir nehmen diese Ultras mal genauer unter die Lupe. Und am Schluss der Sendung geht es um aufs Maximum reduziertes Theater. Wir sprechen mit der Regisseurin Ursina Greuel über die Stückbox-Theaterserie, die am Samstag im Schlachthaustheater gezeigt wird.
Ursprünglich war es wirklich so, dass wir gesagt haben, wir wollen aus der Not eine Tugend machen. Wir wollen anständige Gagen zahlen und deshalb proben wir nur so lange, wie wir auch zahlen können. Mittlerweile finde ich aber, sind für mich die inhaltlichen Vorzüge dieses Formats ausschlaggebend. Dadurch habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, entstehen zum Teil aber auch viel radikalere Zugriffe und das gefällt mir.
Ob es euch gefällt, das hört ihr dann gleich am Schluss der Sendung. Am Mikrofon durch diese Sendung begleitet euch Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und jetzt hat Wilma Rall die News des Tages.
Im Altenbergquartier entsteht Berns erster öffentlicher Ganztageskindergarten. Laut Mitteilung der Stadt gibt es dort ab August erstmals ein öffentliches Angebot, das Kindergarten und Kita kombiniert. An mindestens 4 Wochentagen unterrichten und begleiten Lehr- und Betreuungspersonen die Kinder gemeinsam. In der Stadt Bern besteht ein großes Bedürfnis nach Ganztagesstrukturen für Kinder. Bisher sind private AnbieterInnen in die Bresche gesprungen. Nun wird die Stadt selber aktiv. Genf macht es vor, Basel-Stadt zieht nach. Menschen ohne Papiere, sogenannte Sans-Papiers, sollen einfacher eine Aufenthaltsbewilligung erhalten. Oder anders, die derzeit äußerst restriktive Basler Härtefallpraxis soll liberalisiert werden. Das hat der Basler Grosse Rat gestern Mittwoch entschieden. Die Regierung muss nun prüfen, ob das Genfer Modell auch für Basel taugt. Das würde bedeuten, dass Sans-Papiers eine Aufenthaltsbewilligung erhalten, die seit mindestens 10 Jahren hier leben, arbeiten und finanziell unabhängig sind. Die Voraussetzungen dafür erfüllen laut Medienberichten rund 350 der geschätzten 5000 Basler Sans-Papiers. Russische Hacker sollen die Krise um den Golfstaat Katar ausgelöst haben. Das vermeldet der US-Sender CNN unter Berufung auf den US-Geheimdienst. Ausgebrochen ist die Katar-Krise am Montag. 4 arabische Länder, Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate, hatten sämtliche diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie warfen Katar vor, mit dem Erzfeind Iran zu kooperieren und den sunnitischen Terrorismus zu unterstützen in Jemen und in Syrien. Die vier arabischen Staaten stützen ihre Behauptungen auf eine Meldung von Katars Nachrichtenagentur. Offenbar aber war das eine Falschmeldung, wie Katar bereits zu Beginn betonte, verbreitet von russischen Hackern. Der islamische Staat IS hat die Anschläge im Iran für sich reklamiert. Am Mittwoch gab es zeitgleich zwei Anschläge im iranischen Parlament und beim Grabmal von Revolutionsführer Ayatollah Khomeini. Mindestens 12 Menschen wurden getötet und über 40 verletzt. Sollte sich die Meldung des IS bestätigen, wäre das der erste Angriff der sunnitischen Terrormiliz im schiitischen Iran. Der IS hatte seinen Gegenspieler Iran wiederholt mit Angriffen gedroht. Dass diese bisher verhindert wurden, führen ExpertInnen auch auf den starken Überwachungsstaat und den starken iranischen Geheimdienst zurück. Zum Wetter. Heute ist es sonnig und warm bei maximal 23 Grad. Und so bleibt es, soweit die Aussichten reichen. Morgen Freitag scheint weiterhin die Sonne bei 25 Grad, am Samstag bei 26, am Sonntag bei 30 und am Montag bei 28 Grad.
Rabe Info.
Wir müssen uns also jetzt nicht mehr warm anziehen. Warm anziehen muss sich vielleicht schon bald Theresa May. Eigentlich hätte sich Theresa May das ganz anders vorgestellt. Wahlen mit einem Erdrutschsieg der konservativen Tories und dann regieren ohne Kompromisse, ohne Rücksicht auf Verluste, den Brexit umsetzen, radikal neoliberal. Doch wenn die Umfragen heute bei den Wahlen in Britannien Recht behalten, könnten die Tories massiv verlieren und die sozialdemokratische Labour Party massiv gewinnen. Nicht ganz ausgeschlossen ist sogar, dass der Labour-Chef, der äußerst linkspolitisierende Politiker Jeremy Corbyn, neuer Premier werden könnte. Noch vor 2 Monaten sah alles anders aus. Corbyn galt als Außenseiter, Theresa May schwebte auf einem Umfragehoch, doch Hochmut kommt vor dem Fall. Nachdem sie vorgezogene Neuwahlen angekündigt hatte, machte sie ziemlich viel falsch. Sie ging nicht zu den Leuten, sondern kapselte sich ab. Sie wiederholte gebetsmühlenartig ihre Parolen, ohne wirklich auf die neuen Umstände einzugehen, welche die Terroranschläge der letzten Wochen ausgelöst hatten. Sie verkaufte sich als eiserne Lady in einer Zeit, in der die Bevölkerung nach einer warmen und liebevollen Person dürstete. Jeremy Corbyn hingegen machte offenbar vieles richtig. Er verspricht zwar viel, das er wohl nicht einhalten kann, doch er bleibt vielversprechend, nicht nur für Briten und Britinnen. Schauen wir uns seine Person und seinen Wahlkampf also etwas genauer an. Doch zunächst noch dies.
We have a mission to make Britain a country that works, not for the privileged and not for the few, but for every one of our citizens. And together, we, the Conservative Party, can build a better Britain.
She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her.
Er ist der Hitsong der Stunde in Britannien. Liar, Liar, Lügnerin, Lügnerin, der Anti-Theresa May-Song von Captain Ska. Auf den sozialen Medien wird er rauf und runter gespielt, nur die Radios halten sich zurück, denn es ist Wahlkampf und die Radios sollten eigentlich keine Propagandasongs spielen. Doch vielleicht braucht er das gar nicht, der Herausforderer von Theresa May. Jeremy Corbyn hat in den letzten Tagen und Wochen enorm vorwärts gemacht, traurigerweise auch dank den jüngsten Terroranschlägen in Britannien. Sie haben Corbyn sozusagen eine Steilvorlage geliefert.
You cannot protect the public on the cheap.
Die öffentliche Sicherheit zu garantieren ist nicht billig. Die Polizei soll die Mittel erhalten, die sie braucht, und nicht einen Stellenabbau von 20.000 Leuten. Theresa May wurde von der Polizeigewerkschaft gewarnt. Stattdessen entließ sie die Leute und warf der Gewerkschaft vor, sie schreie, der Wolf ist da.
But she accused them of crying wolf.
Der Wolf ist da, ist die Fabel von Aesop, welche die Geschichte vom Hirtenjungen erzählt, welcher um Hilfe schreit, obwohl der Wolf gar nicht da ist. Keiner hilft ihm dann kurz später, als der Wolf tatsächlich kommt. Und nun ist Theresa May eigentlich der dumme Hirtenjunge. Sie fühlte sich sicher, als Innenministerin sparte sie massiv bei der Polizei und jetzt kam der Wolf in Form von extremistischem Terror. Kein Wunder schlachtet das Jeremy Corbyn, der Führer der sozialdemokratischen Labour Party, aus. Sein Wahlprogramm, das ein Ende der britischen Sparpolitik fordert, ist plötzlich höchst aktuell und scheint völlig vernünftig.
The choice you face on the 8th of June is a Conservative Party, which has made it clear it will press on with another 5 years of austerity and cuts.
Zur Wahl steht am 8. Juni eine konservative Partei, die einerseits ihre Sparpolitik weiterführen wird, andererseits den Reichen und Großkonzernen weitere Steuererleichterungen gewährt. Oder die Labour Party, welche 95% der Steuerzahlenden garantiert, eure Steuern werden nicht erhöht. Labour wird nur von den reichsten 5% verlangen, dass sie ein wenig mehr zahlen, damit wir Spitäler, Polizei, Schulen, Kinderbetreuung und Pensionierte anständig bezahlen können. Wir werden in gute Jobs investieren, für ein Wirtschaftswachstum für alle statt nur für wenige. Es macht mir nichts aus, für einige die Steuern anzuheben. Polizei, Feuerwehr und das nationale Gesundheitssystem mussten in den letzten Jahren bluten dafür, dass ein paar Reiche weniger Steuern bezahlen müssen.
The police, security services, fire and rescue services, our national health service have all suffered cuts to pay for tax giveaways to the big corporations and the very richest.
Jeremy Corbyn hat die Labour Party quasi von einem Tag auf den anderen aus dem Umfragentief geholt. Plötzlich traut ihm Britannien sogar das Amt des Premierministers zu. Noch vor gut anderthalb Jahren, als der Sozialdemokrat vom linken Flügel der Partei zum Chef von Labour gekürt wurde, traute ihm das Partei-Establishment nicht über den Weg. Der langjährige Labour-Premier und Mann vom rechten Flügel der Partei, Tony Blair, wetterte auf BBC:
It would be a very dangerous experiment for a major Western country to get gripped by this type of populist policymaking, left or right.
Tony Blair sagte, es sei gefährlich, wenn in einem großen europäischen Land ein Populist an die Macht käme. Auch wenn er den Namen nicht aussprach, er meinte weder Marine Le Pen noch Geert Wilders, sondern den linken Jeremy Corbyn. Doch Corbyn schaffte etwas, das Blair zuvor zerstört hatte. Er machte aus Labour wieder eine Massenpartei. Unter Blairs neoliberalem Regime verlor Labour Hunderttausende von Mitgliedern. Unter Corbyn wuchs die Partei wieder, wenigstens temporär. Sein Start als Parteichef war jedoch nicht so glücklich. Vor einem Jahr stimmte die britische Bevölkerung dem Brexit zu, also dem Austritt aus der EU. Die Labour Party schaffte in dieser großen politischen Frage nicht wirklich Klarheit. Corbyn gab sich einmal als Brexit-Gegner, dann wieder als dezidierter Befürworter. Immerhin stand er nach der Abstimmung weder als Verlierer noch als Gewinner da.
I think a lot of the message that's come back from this is that many communities are fed up with cuts they've had, fed up with economic.
Die Botschaft, die zurückkommt, ist die: Viele Gemeinden haben die Nase voll von den ganzen Sparprogrammen. Sie fühlen sich betrogen von den Regierungen der letzten Jahre. Sie fordern, es muss eine Alternative zur Sparpolitik geben. Es müssen wieder Gelder in die Regionen fließen, die vom Wirtschaftswandel betroffen sind. Die Unterschiede sind groß zwischen dicht besiedelten und urbanen Gebieten und anderen Teilen des Landes. Wir müssen die Arbeitsbedingungen der Menschen verbessern. Wir müssen in den Verhandlungen mit der EU dafür kämpfen, dass wir weiterhin Möglichkeiten für den Handel haben. Aber es werden schwierige Tage auf uns zukommen.
Schwierige Tage werden auf jeden Fall auf Britannien zukommen. Denn das größte Problem oder die größte Herausforderung sind nicht die Terroranschläge, sondern die Rolle, die Britannien in Zukunft auf der Welt spielen wird. Außerhalb der EU, als enger Verbündeter der Vereinigten Staaten von Amerika, die eigentlich keine engen Verbündeten mehr wollen. Klare Worte hat denn der Labour-Chef und vielleicht baldige Premier von Britannien, Jeremy Corbyn, was Donald Trump betrifft.
As London Mayor Sadiq Khan recognised, but which the current occupant of the White House has neither the grace nor the sense to grasp today, whether we are Muslim or Christian, black or white, male or female, gay or straight, we are united by our values, by determination.
Was der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan begriffen hat, aber was der Mann, der im Moment im Weißen Haus sitzt, bisher nicht begriffen hat, ist, ob wir nun Muslime oder Christen sind, schwarz oder weiß, Mann oder Frau, homo oder heterosexuell, wir sind vereint im Willen, für eine bessere Welt und eine bessere Gesellschaft zu kämpfen. Wir müssen unsere demokratischen Werte hochhalten. Wir müssen uns der Islamophobie verweigern und uns nicht spalten lassen. Wir müssen am 8. Juni gemeinsam auftreten und beweisen, dass die Demokratie stark ist. Ihr müsst bestimmen, was ihr wählen werdet. Ja, wir müssen ein paar schwierige Diskussionen führen, zum Beispiel mit Saudi-Arabien und einigen Golfstaaten, welche extreme Ideologien gefördert und finanziert haben. Wir müssen, nicht wie Theresa May, Untersuchungen stoppen, sondern wir müssen auch hierzulande die Finanzierungsquellen für ISIS und andere Terrororganisationen austrocknen.
About cutting off their funding to these terror networks, including ISIS here and in the Middle East.
Jeremy Corbyn, ob er nun am 8. Juni den scheinbar unmöglichen Wahlsieg schafft oder nicht, wird mit großer Sicherheit weiterhin eine wichtige Rolle für Britannien spielen. Und nicht nur dort. Aus dem behäbigen älteren Herrn ist plötzlich ein Hoffnungsträger geworden für linke Bewegungen auf der ganzen Welt. Wie schon Bernie Sanders in den USA, schafft es nun auch in Europa endlich wieder ein Linker, die Massen zu bewegen. Und besungen wird Jeremy Corbyn von britischen Popsängern und Sängerinnen mit großer Liebe und Hochachtung.
I stand up for what I believe in and I feel like Jeremy Corbyn. I stand up for what I believe in and I feel like Jeremy Corbyn.
Die Wahlen in Britannien sind jetzt am Laufen. Resultate gibt es wohl heute Nacht oder morgen früh. Bevor wir uns mit radikalen Fußballfans und radikalem Theaterschaffen beschäftigen, gibt's jetzt noch den Anti-Theresa May-Song von Captain Ska in voller Länge. Liar, Liar.
We have a mission to make Britain a country that works, not for the privileged and not for the few, but for every one of our citizens. And together, we, the Conservative Party, can build a better Britain.
She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her.
I think we need that period of time, that stability, to be able to deal with the issues that the country is facing. I'm not going to be calling a snap election.
She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her. No, 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 no. She's
child where she can grow and feel inspired. Do everything in your power you can. People rising up is the only plan.
When future generations look back at this time, they will judge us not only by the decision that we made, but by what we made of that decision. They will see that we shaped them a brighter future. They will know that we built them a better Britain.
She's a liar, liar. She's a liar, liar. You can trust her. No, 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 no. She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can trust her. No, 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 no. She's a liar.
Info. Kultur.
Die Saison ist vorbei. Zwei der großen Stars, nämlich Zakaria und Mfogo, werden nicht mehr zurückkommen. Und einmal mehr sind sie nur Zweite geworden, die Berner Young Boys Ibe. Keine Zeit für Trauer, die Hoffnung stirbt nie. Höchste Zeit, neue Hymnen zu komponieren, neue Choreografien einzustudieren und neue Transparente zu nähen. Das sagen sich wohl viele Fans von IBE. Die hartgesottensten unter ihnen sind die Ultras. Nicht zu verwechseln mit Hooligans. Und diese Ultras sind ein wichtiger Themenpunkt beim Filmfestival Matchcut, das heute Abend im Kino Rex beginnt, unter dem Motto Ultras, Idole und Hymnen. Der erste Abend steht denn auch ganz im Zeichen dieser Ultra-Bewegung. Mit dem italienischen Spielfilm Ultra von Ricky Tognazzi wird ein ultrahartes Drama zu sehen sein, das vor 25 Jahren an der Berlinale ausgezeichnet wurde. Gezeigt werden dieses Wochenende auch Dokumentarfilme, so zum Beispiel über die Hand Gottes von Diego Armando Maradona oder über das schwedische Ausnahmetalent Zlatan Ibrahimovic. Den eigentlichen Festivalauftakt macht eine Podiumsdiskussion zu Fußballfankultur und deren fanatischsten Vertretern und Vertreterinnen, eben den Ultras. Gisela Feutz hat sich von IBE-Fanarbeiter Lukas Meyer und Fankulturkenner Pascal Claude erklären lassen, was es mit diesen Ultras genau auf sich hat.
Am lautesten gesungen wird jeweils in den Fankurven, wo die sogenannten Ultras stehen, also diejenige Gruppe an Fans, welche einen beträchtlichen Aufwand betreibt, um ihr Team anzufeuern. In Bern gäbe es rund 150 sehr aktive Ultras, sagt Fanarbeiter Lukas Meyer. Diese Ultras sollten keinesfalls mit Hooligans verwechselt werden, betont Meyer.
Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Hooligans sind ja in dem gewaltsuchenden Fans, die den Fußball immer brauchen als Plattform für ihre gewalttätige Auseinandersetzung. Und der Ultra ist eigentlich ein unglaublich fanatischer und passionierter Fan, der sich völlig im Club verschrieben hat.
Die Ultra-Bewegung ist in der Schweiz in erster Linie eine Jugendbewegung. Die jüngsten Mitglieder sind etwa 14, 15 Jahre alt. Über 30 Jahre sind wenige Ultras. Diese Bewegung erfüllt eine wichtige soziale Funktion, weil sich Jugendliche unterschiedlichster Herkunft einbringen und kreativ ausleben können. Das sagt auch Autor Pascal Claude, der sich seit Jahren mit dem Thema Fankultur auseinandersetzt.
Es ist einfach eine sehr attraktive Subkultur. Und zwar, weil sie sich dem Kommerz eigentlich zu 100% entzieht. Es ist eines der wenigen niederschwelligen, attraktiven Angebote für Junge. Es ist nicht teuer, es bietet recht viel Freiraum, bietet Entfaltungsmöglichkeiten. Also es wird gesungen, es wird gebastelt, es werden eigene Häfte produziert und so weiter.
Als Ultra beschränkt sich das Engagement für die eigene Mannschaft bei weitem nicht nur auf die 90 Minuten Spielzeit im Stadion. Klar doch. Vor Ort wird mit Trommeln, Applaus und Gesängen für akustische Stimmung gesorgt. Darüber hinaus werden mit Fahnen und Konfetti auch optische Spektakel vorbereitet, wozu ausgeklügelte Choreografien gehören. Für Choreografien werden vor Spielbeginn an alle Zuschauer eines Stadionbereiches Materialien abgegeben. Halten die Zuschauer diese Materialien dann alle gleichzeitig in die Höhe, entsteht ein großflächiges Bild. Die Vorbereitung all dieser Elemente nehme viel Zeit in Anspruch, sagt Lukas Meyer.
Ja, das ist also ein grösster Einsatz, das kann man so sagen. Ja. Also sie reisen überall her mit, oder? Das spielt jetzt keine Rolle, ob wir auf Moskau gehen oder auf Thun. Sie sind eigentlich immer dabei. Das ist natürlich auch neben dem Zeitaufwand eine Kostenfrage. Und klar, die meisten sind entweder in Lehre oder studieren oder haben einen normalen Bügel. Und die Aktivitäten machen sie alle nebendran, oder? Sie Sitzungen, die Planung und so weiter. Das passiert alles am Abend und das Choreobasten sehr häufig nach 8 Stunden arbeiten, wird dann auch die Nacht durch Choreobasten und so weiter, dass man am Wochenende parat ist. Also es ist schon ein unglaublicher höherer Einsatz. Ja.
Ihre Wurzeln hat die Ultrabewegung im Italien der 1950er Jahre, wo sich Fußballverrückte zum ersten Mal zu Fangruppen zusammenschlossen. Die Bewegung breitete sich dann rasch aus. Heute gibt es in weiten Teilen Europas solche Gruppierungen. Fanexperte Pascal Claude betont die soziale Funktion der Ultrabewegungen.
So ein Kurs kann sehr, sehr viel absorbieren. Sehr viele Leute finden dort irgendeinen Ort, wo sie aufgenommen sind, wo sie sich können beteiligen und betätigen, unabhängig von ihrem sozialen Status oder sonst von ihrem Hintergrund. Da gibt es nicht mehr viele so Orte.
Ums Jahr 2000 herum begann sich die Schweizer Fußballlandschaft zu verändern. Im Rahmen eines Modernisierungsschubes wurden neue Stadien gebaut und eröffnet. Das Produkt Fußball sollte auch hier moderner und attraktiver gemacht werden. Die damit einhergehende Kommerzialisierung des Sportes sei den Ultras ein Dorn im Auge, sagt Fanarbeiter Lukas Meyer.
Die Kommerzialisierung ist eine Gesamtbewegung. Oder? Die Erinnerung ist Anfang 90er Jahre mit Champions League. Man hat sportliche Formate gefunden, die hohe Wirtschaftlichkeiten garantiert haben mit Werbeeinnahmen. Man hat das ein bisschen klinisch machen. Und die Ultrabewegung in der Schweiz ab 2000er Jahren ist so wie auch ein bisschen eine Gegenbewegung gewesen. Also, ich sage jetzt mal, die Ultras verstehen sich auch sehr stark als modern verstandenen Fußball von der reinen Kommerzialisierung und Vermarktungsmaschinerie. Noch so ein bisschen das Ursprüngliche, das, die Passion, auch so Werte, die man in dem Sinne nicht kaufen kann. Verstehst du sich schon?
Mehr zur Schweizer Ultrabewegung gibt es heute Donnerstagabend bei der Podiumsdiskussion im Kino Rex zu hören. Diese Podiumsdiskussion findet im Rahmen des Fußballfilmfestivals Matchcut statt, welches noch bis und mit Samstag im Kino Rex über die Bühne geht. Heute Abend gibt's dann noch ein ganz besonderes Zückerchen. Der Fußballexperte Pascal Claude wird sich im Rex nämlich noch als DJ betätigen. Dabei wird er sicher die eine oder andere Kuriosität aus der Plattenkiste zaubern, denn Pascal Claude besitzt rund 1000 Singles mit Fußballliedern, darunter Perlen wie diese hier. Der IBE-Song der Metallharmonie Bern.
Schnee, das ist uns ganz egal. Wenn Liebe spielt, das ist eine Freude, ja, das ist maximal. Ob Kuli, Mäni, Rose, Tal, Krebe, Zettel, es geht vor. Da stehen wir auf dem Wankdorffeld und singen im Chor. Habet noch am Bänkli, habet noch am Bänkli, I bet für euch ein Geschenkli.
stört, es ist eine wahre Freude. Drum hat ne Besuch im Stadion bis heute noch keiner träumt. Und wenn sie dribbeln, flanken, schiessen, immer richtig durch. Müsst bei ihnen sein. Der Spruch hat heute noch Gültigkeit, der ist noch nicht vorbei. Wenn Jung und Alt dick zusammen haben, das ist doch sonnenklar. Dann gehen sie im Wald durchs Stadion um noch 100 Jahre. Haben wir am Bänkli, haben wir am Bänkli, Idee.
Radio-Info. Kultur.
Keine Kulisse, kein großes Ensemble, kein Schnickschnack. In den Stückbox-Theaterstücken werden große Texte auf ein kleines Theater reduziert. Übermorgen Samstag gastiert die Stückbox im Berner Schlachthaus-Theater. Hinter der Stückbox steckt die Regisseurin Ursina Gröhl. Sie lässt Theaterautoren und Autorinnen kurze Stücke schreiben und inszeniert diese dann mit einem kleinen Ensemble auf Bühnen in der ganzen Schweiz. Ich habe die Regisseurin in Basel besucht und gefragt, was ist eigentlich die Idee hinter der Stückbox?
Die Idee hinter der Stückbox ist, dass wir Theater machen, wo der Text wirklich im Vordergrund steht. Das heißt, wir erarbeiten Theaterstücke, also fertig geschriebene Theaterstücke. Wir proben relativ kurz, das heißt, es ist eine Art rohe Präsentationsform. Es ist nicht Zeit, das fein auszuziselieren. Es geht nicht groß darum, wie erzählt man es, sondern was erzählen wir. Wir haben kein Bühnenbild, praktisch keine Ausstattung. Wir nehmen das jeweils, was vor Ort ist, und das benutzen dann die Schauspieler, um den Theaterabend zu erzählen.
Sie machen das jetzt schon seit ein paar Jahren. Verschiedene Stücke sind entstanden. Wie ist denn die Erfahrung? Ist die Enttäuschung beim Publikum nicht groß, wenn da nicht ein klassisches Bühnenbild dasteht?
Bis jetzt habe ich keine Enttäuschung bemerkt. Im Gegenteil, die Zuschauer finden es eigentlich immer erstaunlich, beziehungsweise es fehlt ihnen nichts, weil es ist ein vollwertiger Theaterabend, der entsteht. Die Sprache muss einfach die Kraft haben, die Bilder im Kopf der Zuschauerinnen und Zuschauer entstehen zu lassen. Die müssen entstehen, und wenn das gelingt, dann fehlt auch beim Zuschauen nichts.
Jetzt ist es so, in Bern im Schlachthaus gibt es zwei Besonderheiten, sage ich mal. Ein Stück ist «Die fehlende Liebe haut den stärksten Eskimo vom Schlitten», und dieses Stück stammt nicht einfach von einem Theaterautoren, sondern von einer ganzen Gruppe von Autorinnen. Wie ist es entstanden?
Das Stück ist entstanden in dem Workshop «Das Publikum schreibt ein Stück». Und zwar ist es so, dass, das muss ich vielleicht noch hinzufügen, bei der Stückbox gehört es dazu, dass wir nach den Aufführungen jeweils mit den Zuschauerinnen zusammensitzen und über das Stück reden. Es geht nicht um eine Podiumsdiskussion, es geht nicht um ein Fachgespräch, sondern es geht darum, dass man sich austauscht über das, was man gesehen hat, oder über das, wozu man angeregt wurde durch das Theaterstück. Und diesen Kontakt mit dem Publikum wollten wir gerne noch intensivieren, und dann haben wir uns überlegt, wir möchten die Zuschauerinnen noch mehr einbeziehen in die Theaterarbeit, in den Theateralltag, und haben den Workshop ausgeschrieben, das Publikum schreibt ein Stück. Es haben sich 11 Zuschauerinnen und Zuschauer angemeldet. Unter der Leitung, unter dem Coaching von Guy Crnet, da haben sie sich 10-mal getroffen, gestreckt über ein halbes Jahr, einzelne Schreibwerkstätten von jeweils 2 Stunden. Und da ist dieses Theaterstück entstanden, wirklich aus der Feder von 11 Zuschauenden. Die jüngste ist 15 Jahre alt gewesen und der älteste war Anfang 70.
Merkt man denn, wenn man das Stück sieht, dass da 11 Autorinnen dahinter gesessen sind?
Ich glaube nicht, dass man es merkt. Ich glaube, wenn man es weiß, kann man es sich gut vorstellen, weil das Stück spielt in einer Schule. Es geht um zwei Lehrerinnen und einem Abwart und eigentlich um den Druck, der in so einer Schule herrscht, um Gerüchte, die Gerüchteküche, was angeheizt wird. Und die Lehrerinnen, vor allem die eine Lehrerin, erzählt viel über ihre Schüler. Und eigentlich geht sie ihre ganze Schulklasse durch und erzählt über die einzelnen Schüler. Und wir wissen aus der Entstehung, wie das Stück entstanden ist, dass die Teilnehmerinnen vom Workshop sich erinnert haben an ihre Klassenkameraden und ihre Spänli von damals. Und das ist, finde ich, total spannend, dass das geht, dass man Schüler von vor 60 Jahren und aktuelle Schülerinnen in ein Klassenzimmer setzen kann im Theaterstück. Und das funktioniert. Der Ausländer hieß vielleicht damals Diego und heute heißt er Fuad. Aber im Grunde genommen sind die Themen, die Schülerthemen, durchaus vergleichbar. Und das finde ich total spannend, dass das funktioniert.
Die zweite Besonderheit im Berner Schlachthaus Theater wird sein, dass ihr an einem Abend alle Stücke aufführt. Das sind dann noch andere Thematiken darunter. Zum Beispiel der Chemieunfall von Schweizer Halle von Sandow vor 30 Jahren oder ein Stück von Frauen. Und diese Thematiken alle an einem Abend und die Zuschauer und Zuschauerinnen können alle Stücke auf einmal gehen sehen. Ist das nicht die totale Überforderung?
Ich finde es total super. Kommt noch hinzu, dass dieselben Schauspielerinnen den ganzen Abend bestreiten. Also es ist ein Event und es hat auch einen gewissen Adrenalinkick für die Schauspieler, weil es ist eine wahnsinnige Konzentration, wenn man hintereinander mit nur einer kurzen Pause verschiedene Theaterstücke, verschiedene Rollen spielen muss, in verschiedene Themen eintauchen muss. Fürs Publikum hat es, glaube ich, auch eine große Leichtigkeit, weil auch durch die Art, wie wir die Stücke zeigen, es kommt nicht daher, wie wir zeigen jetzt die große Kunst des Jahrhunderts und gerade viermal hintereinander, sondern es sind eigentlich, ich sage immer, es ist eine Vorschlagsbasis. Wir sagen, wir haben hier vier Stücke, die finden wir alle aus unterschiedlichen Gründen sehr interessant und wir zeigen die euch. Und was meint ihr dazu? Und diesen Vorschlagscharakter, das hat eine große Offenheit und eine Leichtigkeit in der Form, auch eine Leichtigkeit im Spiel der Schauspielerin. Ich glaube, dass sich das überträgt auf die Zuschauerinnen und man kann natürlich auch mal rausgehen und eines auslassen. Die einzelnen Stücke gehen alle plus minus eine Stunde. Also es ist verkraftbar auch von der Zeit her.
Stückbox ist ein neuartiges Konzept, Theater zu machen. Es ist auch eine billigere Art, Theater zu machen. Ursina Gröll, Sie machen ja auch größere Theaterproduktionen schon seit vielen Jahren, wo dann monatelang an einer Produktion gearbeitet wird. Sind es denn auch materielle, finanzielle Gründe, die Sie dazu getrieben haben, sowas auszuprobieren, dass eben in einer Zeit, wo öffentliche Gelder immer wieder gekürzt werden, doch noch sinnvoll Theater gemacht werden kann?
Ursprünglich, als ich anfing, in kurzer Probenzeit zeitgenössische Theatertexte auf die Bühne zu bringen, ursprünglich war es wirklich so, dass wir gesagt haben, wir wollen aus der Not eine Tugend machen. Wir wollen anständige Gagen zahlen und deshalb proben wir nur so lange, wie wir auch zahlen können. Mittlerweile, finde ich aber, sind für mich die inhaltlichen Vorzüge dieses Formats ausschlaggebend. Ich mag es wahnsinnig gerne, weil ich glaube, es nimmt Druck aus der Produktion. Und natürlich ist es eine sehr hohe Herausforderung, auch an die Schauspieler und Schauspielerinnen. Auch andere Vorbereitung. Sie müssen mit angelerntem Text kommen, sonst ist das gar nicht leistbar. Man kann nicht in zwei Wochen einen ganzen Theatertext auswendig lernen. An mich als Regie auch. Man hat nicht Zeit, ganz vieles auszuprobieren. Man muss relativ rasch Entscheidungen treffen. Es funktioniert nicht, also müssen wir es ändern. Wir machen es so. Dadurch habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, entstehen zum Teil aber auch viel radikalere Zugriffe. Und das gefällt mir.
Übermorgen Samstag spielt das Ensemble von Regisseurin Ursina Gröll sämtliche vier Stücke der Stückbox am Stück. Angeschaut werden können sie als ganze Serie oder als Einzelstück. Alle Infos gibt's unter www.schlachthaus.ch.
Radio Info. Ha ha ha! Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 8. Juni auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch viele zusätzliche Infos, Fotos, Videos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Freitag wie immer um 11. Dann hört ihr unter anderem einen Wutbürgerinnen-Blog von Fidelia Hessig und eine Bierreportage. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest vor Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.